HR Info. Netzwelt.
Die Restaurants, Kneipen, Biergärten und Bars wollen möglichst bald wieder öffnen. Es geht bei vielen vor allen Dingen auch um ihre Existenzen. Auch für Museen, Theater und Konzertspielorte ist es wichtig, dass bald wieder Besucher kommen. Und viele Betreiber und Unternehmer setzen jetzt sehr viel Hoffnung in sogenannte Nachverfolgungs-Apps, mit deren Hilfe die Gäste und Besucher erfasst werden sollen. Das Eintragen von Namen und Handynummern in Kontaktlisten und die damit verbundene Zettelwirtschaft sollen möglichst ein Ende haben. Die derzeit am meisten diskutierte Kontaktnachverfolgungs-App ist die Luca-App. Doch zu viel Hoffnung auf damit verbundene schnelle und bleibende Lockerungen sollten wir aufgeben. Solche Apps könnten allerdings die Gesundheitsämter entlasten. Dass private Initiativen solche digitalen Lösungen vorantreiben, zeigt vor allem eines, dass die Politik in den letzten Monaten beim digitalen Kampf gegen Corona viel verschlafen hat. Digitale Kontaktnachverfolgung, das ist das Thema heute in dieser Sendung. Ich bin Tobias Klein. Die Luca-App beispielsweise soll die Nachverfolgung von Kontakten vereinfachen und beschleunigen. Die Macher erhoffen sich, dass möglichst viele Gesundheitsämter mitmachen, aber natürlich auch viele Gastronomen, Veranstalter oder öffentliche Einrichtungen wie Museen. Die App soll dabei helfen, Kontaktketten nachzuverfolgen. Ist beispielsweise klar, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt einer oder mehrere Infizierte, sagen wir mal, in einem Restaurant waren, dann sollen alle anderen, die dort auch anwesend waren, möglichst schnell und automatisiert gewarnt werden. Ich habe mit Henning Tillmann über das Thema digitale Kontaktverfolgung gesprochen. Er ist Co-Vorsitzender von D64 Zentrum für digitalen Fortschritt. Ich habe ihn gefragt, wie genau denn die Luca-App funktioniert und wie ich mir das vorstellen muss, wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe, muss ich dann einen QR-Code einscannen oder meine Kontaktdaten mit Hilfe der App übermitteln? Also wie genau funktioniert das?
Also QR-Code ist schon ein richtiges Stichwort. Es funktioniert so, dass in dem Fall der Luca-App ich mein Smartphone vorzeige. Auf dem Smartphone wird ein QR-Code generiert und der wird dann von dem Restaurantbetreiber oder Theaterbetreiber halt eingescannt, um zu vermerken, dass ich an diesem Zeitpunkt vor Ort war. Allerdings erfährt eben der Betreiber oder die Betreiberin nicht meine Namen oder meine Kontaktdaten. Die muss ich zwar bei der Registrierung hinterlegen, die werden auch gespeichert, verschlüsselt gespeichert. Ich muss auch meine Telefonnummer angeben, das wird dann verifiziert mit einem SMS-Code, den man bekommt. Aber diese Kontaktdaten erhält der Betreiber nicht, wenn ich mich irgendwo einchecke, sondern die bekommen dann nur die Gesundheitsämter, wenn es dann ein Infektionsfall vorliegt. Und das ist natürlich dann in Bezug auf die Restaurants oder Museen, Theater deutlich datensparsamer, weil wie wir alle mitbekommen haben im Herbst, als es noch offen war, wir überall unsere Adressen, unsere Namen hinterlassen haben, teilweise auch so schlecht gelöst, dass es Listen gab und auch andere, die sich dann nachher eingetragen haben, sehen konnten, wer sonst noch alles da war.
Ich wollte gerade sagen, also das heißt, im Sommer haben wir es gesehen, Sie haben es gesagt, dass da ziemlich viele Zettel herumlagen, auf denen dann der Name eingetragen werden musste, auf die Telefonnummer eingetragen werden musste. Es gab Berichte darüber, dass die Polizei beispielsweise in Ermittlungsfällen dann diese Daten eingesehen hat oder eingefordert hat. Also sehr, sehr im Grunde ja eine große Unsicherheit bestanden hat. Das heißt, das ist total sicher. Über so eine App kann jetzt der Gastronom mit Sicherheit auf keinen Fall darauf zugreifen und kann jetzt nicht mich als Person identifizieren. Das geht auf keinen Fall.
Damit wirbt Luca, das ist auch das, was aus deren Sicherheitskonzept so erstmal hervorgeht. Genau wissen wir das aktuell alle noch nicht, weil wir haben auch als D64 einen Forderungskatalog aufgestellt, zu dem unter anderem auch gehört, dass wenn so eine Check-in-App kommen sollte, ob es jetzt Luca oder auch eine andere App ist, dann muss sie quelloffen sein. Das heißt, man muss den Quellcode lesen können, Open Source, man muss reinschauen können, die Expertinnen und Experten, die das können, die Quellcode lesen können, um zu prüfen, wird auch wirklich, läuft das alles vernünftig, läuft es so wie versprochen? Und wenn es so läuft, dann ist es tatsächlich so, dass dann die Restaurantbetreiber oder auch andere eben nicht wissen, wer ich bin, also wie mein Name ist oder wo ich wohne. Und das wäre natürlich im Sinne des Datenschutzes schon ein Fortschritt.
Die Macher der Luca-App haben tatsächlich angekündigt, dass sie Ende März den Quellcode der App veröffentlichen wollen. Darauf, wie wichtig ist, dass der Code offen einsehbar ist, werden wir später nochmal eingehen. Wie funktioniert die App denn aus technischer Sicht? Also wie werden die Daten übermittelt und wie kommt es dazu, dass die Gesundheitsämter diese Daten dann auch entschlüsseln können?
Ja, ich kann ehrlicherweise das nicht im Detail erklären. Da müssten Sie tatsächlich mit jemandem von Luca sprechen, weil ich auch dieses Sicherheitskonzept erst vor kurzem online gestellt. Ich habe es auch bis jetzt nur überfliegen können. Aber so wie ich jetzt verstanden habe und so wie es da auch auf den ersten Blick scheint, werden halt die Daten mehrfach verschlüsselt. Das heißt, mein Token wird auch immer versehen mit einem quasi Schlüssel, den nur das Gesundheitsamt entschlüsseln kann und auch die Location. Also Verfahren wäre wie folgt: Ich registriere mich, ich gehe jetzt in ein Restaurant und check mich da ein. Der Restaurantbetreiber weiß also dann meinen Namen nicht, er weiß aber nur, dass ein Code hinterlegt ist, aber was der Code bedeutet, damit kann er nicht oder kann er oder sie nichts anfangen. Und jetzt mache ich 2-3 Tage später einen PCR-Test, ich bin positiv und kann dann in meiner App melden, hey, ich bin positiv. Dann wird meine Check-in-Historie an das Gesundheitsamt übermittelt und die können quasi dann auf meine Check-in-Liste zugreifen. Also die können dann durch meine Freigabe sehen, aha, der war ja vor 2 Tagen in dem Restaurant. Dann kann das Gesundheitsamt eine Anfrage stellen, liebes Restaurant, hier ist das Gesundheitsamt, es gab vor 2 Tagen jemand bei euch, der mittlerweile positiv ist, bitte gebt mal eure Liste frei, dann muss der im Restaurant, der Betreiber oder die Betreiberin quasi auf einen Button drücken und sagen, hey, ich gebe für den Zeitpunkt die Codes frei und erst dann kann auch dann das Gesundheitsamt, ähnlich wie es bei den Papierlisten quasi ist, sehen, wer alles zu dem Zeitpunkt dann dort vor Ort war, weil die das ja dann auf dem Gesundheits- oder im Gesundheitsamt auch entschlüsseln können, die Namen und die Kontaktdaten. Im Endeffekt ist es eine Automatisierung der händischen Listen, die man früher hatte oder die man aktuell auch noch hat, die dann halt mit einem Tastendruck dann zu erledigen sind.
Aus Ihrer Sicht, so die erste Einschätzung, haben Sie das Gefühl, dass das ein sicheres Vorgehen ist? Ist es aus Ihrer Sicht sicher, diese App zu nutzen?
Naja, also wir müssen, also erstmal ein finales Urteil kann ich erst geben, wenn der Quellcode öffentlich ist. Das andere ist aktuell alles so noch im Ungefähren, wobei das, man sagen muss, was in dem Sicherheitskonzept auf den ersten Blick steht, für mich jetzt nicht problematisch klang. Also das klang schon relativ überzeugend. Man muss ja immer überlegen, was ist denn die Alternative aktuell? Die Alternative ist aktuell, dass ich überall meine Kontaktdaten hinterlasse. Und ich glaube, wenn es ein System gibt, was eben das verhindern kann oder auch minimieren kann, dass im Zweifel wirklich nur das Gesundheitsamt auf meine Daten zugreift, die ich eh rausgeben müsste, wenn ich infiziert bin, dann ist es natürlich ein Fortschritt. Und die Frage stellt sich jetzt, kann dieses Versprechen auch wirklich eingelöst werden? Und wenn es eingelöst werden kann und das auch nachweisbar ist, dann halte ich es schon für einen Fortschritt. Und ich möchte eigentlich nicht mehr erleben, dass ich mich in irgendwelchen Listen eintragen muss und dann 20 Namen über und unter mir stehen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Und wenn das, wie gesagt, so eingelöst werden kann, halte ich es für einen Fortschritt.
Das heißt, die Gefahr, die dann letztlich bestehen kann, ist einfach nur, dass die Daten irgendwo liegen, zentral auf einem Server beispielsweise bei dem Unternehmen und dann eventuell da zugegriffen werden kann oder diese Daten dann gehackt werden
können. Ja, naja, nein. Also das hängt ja davon wieder ab, das kommt ja auf die Kryptografie an. Das kommt ja darauf an, wie die verschlüsselt sind. Also ich wäre natürlich fundamental dagegen, wenn im Klartext zentral gespeichert wird, wo ich wann war. Das würde ich fundamental ablehnen. So aber wie es aktuell versprochen wird, und wie gesagt, man muss die Prüfung abwarten, aber so wie es versprochen wird, ist es halt nicht möglich, sondern man braucht zum Entschlüsseln eben dieser Daten mehrere Schlüssel. Und diese Schlüssel müssen durch den Restaurantbetreiber freigegeben werden oder das, wo ich mich eingecheckt habe, durch das Gesundheitsamt und eben auch von mir selbst eben in der Form, wenn ich mich infiziert melde, beziehungsweise also entweder melde ich mich infiziert oder der Restaurantbetreiber bestätigt, dass es eben diese Person vor Ort war, also ein Infektionsfall vorgelegen hat und eben nur in diesen Fällen mit der Zustimmung des Gesundheitsamts gibt es eine Entschlüsselung. Und das wäre schon elementar und da muss man halt prüfen, ist dieses Versprechen richtig, also können die das garantieren, weil wenn nicht, also wenn es tatsächlich so wäre, dass es eine Art Generalschlüssel zum Beispiel gibt, dass zum Beispiel auch andere Behörden, Polizeibehörden oder was auch immer, oder auch der Anbieter selbst einfach auf diese Daten zugreifen kann, dann würde ich das Verfahren ablehnen, ganz klar. Aber das ist nicht das, was Sie versprechen.
Sie haben den Quellcode der App ja schon angesprochen und dass dieser für alle einsehbar sein sollte. Ich vermute aus dem Grund, dass externe Programmierer einfach auch nochmal überprüfen können, ob das wirklich sicher ist, ob es da auch tatsächlich keine Schwachstellen gibt.
Genau, das hat einerseits mit den Schwachstellen natürlich was zu tun. Es hat andererseits aber auch damit zu tun, ob das, was halt versprochen wird, einfach auch so abgebildet ist im Code. Ne? Also wenn man sagt, hier, da wird ein Schlüssel verwendet zum Entschlüsseln und so weiter und der wird so und so verteilt, dann kann man ja im Quellcode gucken, stimmt das, was sie eigentlich behaupten oder stimmt es nicht? Und dann wird es Leute geben, die sich das angucken werden. Man könnte auch zusätzlich nochmal fordern, dass es richtige professionelle Audits gibt, also Checks von und vielleicht Firmen oder von Vereinigungen oder wie auch immer. Aber wenn es, ich sag mal, bei dem Interesse an dieser App beziehungsweise bei dem Bedarf, den es auch aktuell gibt, da werden sich sicherlich einige den Quellcode auch angucken und auf Herz und Nieren prüfen. Und ich kriege das auch immer so ein bisschen mit. Da wird auch schon ganz genau hingeguckt, wenn man sich jetzt manche Twitter-Diskussionen oder andere Diskussionen in sozialen Netzwerken anschaut. Da wird das auch alles schon sehr, sehr kritisch beurteilt. Und ich will hier auch gar nicht, auch wenn es jetzt so ein bisschen klingt, ich bin kein Vertreter von Luca und ich bin da sogar auch eher neutral. Also ich glaube, wenn sie das nicht erfüllen können, was sie versprechen, da muss man das auch ganz knallhart ansprechen und dann geht das nicht damit. Aber, und da kommen wir sicherlich auch gleich zur Corona-Warn-App, da hat man sicherlich vieles richtig gemacht Anfang letzten Jahres, was die Transparenz betrifft und die Offenheit betrifft, aber eben im Folgeprozess auch vieles verschlafen. Und jetzt ist es, glaube ich, so, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir vielleicht hoffentlich in die letzte Phase der Pandemie kommen, zumindest der großflächigen, die so uns alle einschränkt, und ob dann so eine App tatsächlich auch helfen kann. Also wir haben jetzt sehr viel über die Technik gesprochen. Wir müssen natürlich aber auch nochmal sprechen über die Erwartungshaltung, die es an so einer App gibt, weil die darf man auch nicht zu hoch hängen. Ich glaube, dass es die App helfen kann in bestimmten Fällen. Ich glaube, dass sie auch bestimmte Sachen vereinfacht, aber es ist halt eben auch kein Game Changer.
Das heißt, wir dürfen unsere Erwartungen nicht so hoch hängen, dass wir jetzt, wenn wir alle diese App installieren oder eine Alternative installieren, dass wir dann alle wieder uns total frei bewegen können.
Nein, natürlich nicht. Das war leider ja auch schon ein Problem, das vor fast einem Jahr entstanden ist, bevor es die Corona-Warn-App gab. Ich kann mich erinnern, im April, Mai letzten Jahres, also die App erschien ja dann im Juni, aber im April, Mai, da wurden Sachen gesagt wie, naja, wenn die App erstmal da ist, dann können wir wieder öffnen, dann können wir uns frei bewegen. Das ist natürlich alles, das war damals hanebüchend und ist es jetzt auch. Die Corona-Warn-App kann in ihrer Kernfunktionalität helfen. Ja, das macht sie auch. Sie warnt Leute. Deswegen sollte man sie auch nutzen. Und die Frage ist halt, ob eine Luca oder vergleichbare App, die wird dann bei Check-ins helfen können. Also die wird dann es mir erleichtern können, dass ich eben nicht alles immer ausfüllen muss und dann hinterlegen muss bei jedem Restaurant, wie ich heiße. Und es wird dann im Zweifel vielleicht auch etwas schneller gehen bei den Gesundheitsämtern, dass sie die Leute benachrichtigen, die alle diese App nutzen, weil es dann mit einem Klick geht, anstatt mit Telefonaten. Das ist tatsächlich schon ein Vorteil, aber es wird jetzt nicht so sein, dass, wenn die App dann da ist, das sich sehr groß auswirken wird hier in der Frage, ob wir jetzt viele Sachen öffnen werden oder nicht. Die einzigen wirklichen Mittel gegen die Pandemie ist das Impfen und die AHL-Regeln und alles andere ist gutes Beiwerk, aber eben auch nicht mehr.
Jetzt wird gerade wahnsinnig viel über die Luca-App geredet. Sie bekommt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Ist es jetzt tatsächlich so, dass die Luca-App von den ganzen Alternativen, die es auch noch gibt, die beste ist? Oder ist es einfach nur, ich sag jetzt mal, Glück, dass da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit da war, sehr, sehr viel PR wahrscheinlich auch dahinter steckt? Wie schätzen Sie das ein? Ist es wirklich eine gute Alternative, die beste Alternative? Oder sagen Sie, naja, man muss auch den anderen Alternativen eine Chance geben und da gibt es durchaus vielversprechendere Apps beispielsweise?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Antwort fällt nicht so leicht. Ich glaube, Luca ist sogar schon im Oktober oder November oder so gestartet, also auf jeden Fall im Herbst. Hatte damals noch nicht so viel Aufmerksamkeit, also die gibt es tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Und es ist so, dass es vor auch einem Jahr im Frühling gab es den Wir versus Virus Hackathon. Und da auf diesem Hackathon wurde zum Beispiel auch eine Lösung erarbeitet, die heißt darfichrein.de, die tatsächlich auch in Bayern vereinzelt eingesetzt wird, die allerdings nicht so viele Funktionen bietet wie Luca, also nämlich eben diese automatisierte Clustererkennung oder auch Weiterleitung, die dann bei den Gesundheitsämtern läuft. Das ist da, wenn ich richtig informiert bin, nicht so richtig implementiert, also die ein bisschen eingeschränkter ist, aber im, sag ich mal, in der Grundfunktionalität auch Ähnliches bietet, nämlich ein Check-in. Und was man meiner Meinung nach versäumt hat, das hat man aber auch bei der Corona-Warn-App versäumt, ist eben digitale Lösungen gezielt zu entwickeln und einzusetzen. Bei der Corona-Warn-App gab es das große Trara im letzten Frühjahr und dann ist sie naja, ein bisschen hinten rüber gefallen. Und auch, man hätte damals bei dem Wir versus Virus Hackathon, wo auch zum Beispiel der Kanzleramtsminister sich hat ablichten lassen, hätte man eigentlich sagen können, hey, das ist eine gute Idee, wir bauen das jetzt mal vernünftig aus. Die Ideen dieser Check-in-Apps oder auch Clustererkennung, die gibt es ja schon seit langer Zeit. Und man hat sich eigentlich nicht darum gekümmert, das umzusetzen. Und dann haben sich, sag ich mal, in der Nische einige Apps entwickelt. Und tatsächlich muss man jetzt sagen, hat Luca natürlich den großen Vorteil, dass sie PR-mäßig vorne mit dabei sind, gar keine Frage. Allerdings auch, wie sie es machen, nicht unbedingt schlecht machen von der Umsetzung. Und also ich glaube, dass jetzt natürlich auch das Zeitfenster ein anderes ist als im Herbst. Man hätte im Herbst zum Beispiel die Corona-Warn-App mit einer Clusterfunktion, mit einer anonymen Clusterfunktion ausstatten können, die ich eigentlich präferieren würde. Aber das hat man alles versäumt. Und jetzt ist es, glaube ich, in eine Lage, wo die Menschen auch die Geduld verlieren und sagen, okay, dann wir nehmen jetzt wirklich mal, was jetzt gerade sich noch anbietet und was jetzt vielleicht die besten Startvoraussetzungen hat. Ja, also es ist schon eher die Katastrophe oder beziehungsweise das, die Blamage ist eigentlich, dass man es innerhalb des einen Jahres nicht wirklich geschafft hat, digitale Strategien aufzubauen.
Können Sie gerade nochmal erklären, was sich hinter der Clusterfunktion verbirgt?
Ja, die Clustererkennung, da gibt es zwei Arten der Clustererkennung. Es gibt einerseits die manuelle Clustererkennung und die automatische Clustererkennung. Manuelle Clustererkennung ist das, was man eben mit diesem QR-Code macht. Also man geht in ein Restaurant und checkt halt, entweder muss ich einen QR-Code einscannen oder der Betreiber oder die Betreiberin scannt einen QR-Code ein, der auf meinem Display angezeigt wird, auf meinem Smartphone. Das ist quasi, ich checke mich manuell irgendwo ein. Und dadurch weiß ich halt, wo ich bin. Es gibt auch die Idee der automatischen Clustererkennung. Ich habe da ein Konzept geschrieben mit Karl Lauterbach letzten Sommer schon. Das haben wir Ende August in der Zeit veröffentlicht. Und da geht's halt eher darum, wie kann man die Corona-Warn-App so weiter ausbilden, weiter erweitern, dass sie automatisch erkennt, befinde ich mich in einer Clustersituation. Da kann man weitere Informationen verwenden, wie zum Beispiel, wie viele Geräte befinden sich gerade in meinem Umfeld. Also aktuell ist ja die Risikoermittlung immer nur 1:1. Also wie nah war ich jemandem und wie lange hatte ich Kontakt zu einer Person. Aber wir wissen ja, Clustersituationen, Restaurants können so Superspreading-Events sein, wo sich Aerosole verbreiten. Und da kann ich natürlich auch weitere Daten mit reinbeziehen. Also wie viele Geräte sind um mich herum? Bin ich gerade stationär? Also jedes Smartphone hat ja so mittlerweile so einen Bewegungssensor, also Schrittzähler. Da kann man ja einfach speichern, habe ich mich gerade bewegt, also Schritte gemacht oder nicht. Dafür brauche ich gar kein GPS. Also das ging ja auch alles sehr datenschutzfreundlich. Und diese Informationen zum Beispiel, war ich auch in einem WLAN eingeloggt, die kann ich alle zusammenführen und könnte in einer automatischen Clustererkennung feststellen, war ich in einem Cluster und dann auch die Risikoermittlung anpassen. Und eben diese beiden Ideen, der manuellen Clustererkennung mit dem Scannen von QR-Codes als auch die automatische, die liegen seit dem Sommer vor und wurden bis heute nicht in die Corona-Warn-App eingebaut. Das ist ein riesiges Versäumnis. Es soll jetzt nach Ostern soll es eine manuelle Erkennung geben, also dass man auch was einscannen muss, ähnlich wie bei Luca, aber eingeschränkter, anonym. Und ich glaube leider einfach, dass das Zeitfenster dafür vorbei ist. Und das ist sehr, sehr schade.
HR Info, Netzwelt.
Heute geht es um digitale Nachverfolgungs-App wie die Luca-App und ich spreche mit Henning Tillmann, dem Co-Vorsitzenden von D64 Zentrum für digitalen Fortschritt. Ich höre da eine generelle Kritik in Ihren Antworten, dass da was verschlafen wurde von der Politik, aber auch bei dem Hackathon, den Sie angesprochen haben, dass man da auch schon viel früher hätte andere digitale Lösungen, solche Nachverfolgungslösungen anbieten können. Ja, was genau hätte die Politik denn machen können? Also hätten die mehr Geld investieren können, mehr Geld reinstecken können oder vielleicht sogar selbst solche Apps entwickeln können?
Man hat ja zwei Sachen tatsächlich erstmal richtig gemacht. Man hat mit dem Wir versus Virus Hackathon Leute zusammengebracht, die Ideen entwickeln. Und man hat bei der Corona-Warn-App richtig gemacht, dass man das transparent gemacht hat, dezentral, dass man reinschauen konnte und dass das erste Produkt, was rauskam, auch ganz ordentlich funktionierte. Aber dann hat man das Interesse verloren. Dann hat man es einfach nicht weiter begleitet. Sowohl das eine als auch das andere. Und was man zum Beispiel im Bereich der Corona-Warn-App hätte machen müssen, dass man klare Zuständigkeiten hat. Bis heute kann nie einer sagen, wer genau eigentlich dafür zuständig ist. Es gibt das RKI, es gibt das Kanzleramt, was sich immer einmischt, es gibt den Gesundheitsminister. Aber so richtig verantwortlich ist keiner. Und da hätte man natürlich auch eine Taskforce, wie auch immer man das nennen will, gründen können, wo sich Leute auch von außen reinbezogen werden, die sich mit vielen Sachen auskennen, mit App-Entwicklung auskennen, die vielleicht sogar auch mit UI und UX-Design, also wie kann ich vernünftig eine App entwickeln, die auch gut aussieht, die gut funktioniert. Man kann sogar weiterdenken und sich Game Designer dazu denken, wenn man zum Beispiel auch dazu hin will, dass die Leute die App tatsächlich auch eine Art, ja, so ein Gamification-Ansatz, sie sollen sie jeden Tag nutzen, sie sollen was davon bekommen. Man darf sich also jetzt nicht da irgendwie vorstellen, dass ein Spiel drin läuft, aber dass die App einfach Mehrwert bietet. Tatsächlich öffnen die App, wird die jeden Tag von sehr vielen Menschen geöffnet, aber sie sehen darin nicht viel und das ist Platz, der verschenkt wird. Warum wird dort nicht angezeigt oder wurde da nicht angezeigt, wie man richtig lüftet, was die Verordnungen der einzelnen Bundesländer sind, dass ich mit einem Klick sehen kann, aha, hier in meinem Bundesland, in Hessen, darf ich gerade aktuell das und das. Bis dahin haben die Geschäfte auf oder wie auch immer. Dass ich zum Beispiel Infovideos reinbringe, dass ich ein vernünftiges Dashboard einbringe. Es ist doch ein Witz, was da als großes Update angekündigt wurde mit diesen 4 Zahlen, die da mittlerweile angezeigt werden. Da kann jedes Dashboard vom Hobbyentwickler mehr. Und das sind so Sachen, die dann immer als große Innovationen eingeführt worden sind. Auch dieses Kontakttagebuch, was sicherlich von der Idee her gut ist, dass man nochmal manuell eintragen kann, wen man gesehen hat, vielleicht Menschen, die eben halt die App nicht nutzen. Aber das wurde am Anfang in den ersten 3 Monaten irgendwo unten versteckt. Man musste runterscrollen. Stattdessen, also man hätte ja sowas einbauen können, dass abends man, wenn man möchte, eine Push-Notification bekommt. Hey, möchtest du eintragen, wenn du heute gesehen hast, nutzt das Kontakttagebuch. Das sind alles so Sachen, wo man denken kann, naja, warum hat man sich denn da nicht mal 5 Minuten länger Gedanken gemacht und dann es nicht erstens so spät eingeführt, sondern auch dann vernünftig eingeführt. Und das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass es erstens kein richtiges Projektmanagement gab und zweitens, wenn es dann umgesetzt wurde, es eher miserabel umgesetzt wurde. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich auch persönlich jemand war, der die Corona-Warn-App vor sehr viel Kritik immer verteidigt hat. Aber auch ich habe langsam das Vertrauen in dieses Management aufgegeben, was nicht heißen soll, dass man die App nicht mehr nutzen soll. Weil in der Kernfunktionalität, nämlich eben dieses Warnen von anonymen Kontakten, das geht weiter. Und ich kann auch immer nur alle dazu motivieren und ermuntern, dass wenn sie sich haben positiv testen lassen, das auch zu teilen, weil es tatsächlich noch viele gibt oder auch wirklich viele gibt, die darüber dann auch gewarnt werden. Das sollte so sein. Aber das Potenzial, was da gewesen wäre, Clustererkennung und so weiter, das hat man halt überhaupt nicht genutzt. Und da hat man 25 Millionen Menschen, die App sich runtergeladen haben, den hätte man mehr bieten können.
Es gibt erste Bundesländer, die Zusammenarbeit mit der Luca-App schon erklärt haben und schon gesagt haben, dass sie das tun werden. Macht es denn überhaupt Sinn, diesen Fokus auf eine App zu legen? Wir waren vorhin schon mal kurz bei den Alternativen. Ich würde gerne nochmal drauf zurückgehen. Oder ist es nicht sinnvoller zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich Möglichkeiten für verschiedene Apps, die genau das können, was Luca auch kann oder ähnlich funktionieren. Und die dann sozusagen auch alle theoretisch möglich und einsetzbar sind und es nicht, ich sag jetzt mal, für den Restaurantbesitzer oder jemanden, der essen gehen möchte, wichtig ist, dass er ausgerechnet jetzt diese eine App runterlädt, sondern möglicherweise mit jeder App das machen kann und es irgendwo einen, ich sag jetzt mal, zentralen Ansatz gibt, wo diese Daten dann verschlüsselt landen und die dann weitergegeben werden, beispielsweise an die Gesundheitsämter. Ist sowas nicht eigentlich viel sinnvoller und möglicherweise auch machbar, anstatt sich jetzt auf eine einzige App zu konzentrieren?
Es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ich glaube, dass auch viele, die jetzt gerade diesen offenen Ansatz oder diesen breiteren Ansatz, wo man über einen Standard spricht, das klingt erstmal gut, hat aber auch Nachteile. Man muss erstens sagen, dass es da bei denen eher darum geht, dass eigentlich dann eine Liste an Namen und Kontaktdaten einfach nur an das Gesundheitsamt übertragen wird, aber eben dieser Automatisierungsprozess, den Luca als eine App anbieten will, dort nicht da ist. Das zweite ist natürlich, dass dann so Check-in-Funktionalitäten auch zum Beispiel in Apps von, Fastfood-Restaurants ausgelagert wird und dann auch mal die Frage stellt, warnen die dann auch tatsächlich richtig zurück? Also geht es nur darum, dass ich quasi sage, ich will die Leute in diese Apps reinholen, weil es eine offene Schnittstelle gibt? Oder ist es dann auch da wieder ein kommerzielles Interesse, nämlich von ganz anderen Playern drin? Also das muss man halt auch bedenken, wenn man sagt, man macht das so. Also ich will das im Endeffekt auch gar nicht abschließend beurteilen. Das muss auch in einem transparenten und offenen Verfahren sein. Da müssen die Bundesländer auch erklären, wie sie dann zu einem Entschluss kommen. Ich glaube, dass der entscheidende Faktor der sein wird, was kann tatsächlich die Gesundheitsämter entlasten? Weil es gab vor einem Jahr die große Fehleinschätzung, dass man gesagt hat, die Corona-Warn-App, wenn sie kommt, wird die Gesundheitsämter entlasten. Und das ist absolut nicht der Fall. Das kann auch gar nicht der Fall sein, aufgrund des Ansatzes, weil er dezentral ist, weil er eben auch nicht automatisiert irgendwelche Namen übermittelt. Und jetzt ist die Frage, wenn man die nächste App quasi verwenden will zum Check-in, müsste sie meiner Meinung nach so gestaltet sein, dass sie wirklich durch Automatisierung die Gesundheitsämter entlastet. Und da muss man sich dann die einzelnen Konzepte angucken. Das müssen dann die einzelnen Bundesländer machen und meiner Meinung nach danach entscheiden. Zusätzlich gibt es natürlich Kriterien, wie ich eben schon angesprochen habe, die wir mit D64 aufgestellt haben, die ich auch ganz stark vertreten will. Also es muss einerseits Punkt 1 aufgeklärt sein, dass es ein White Paper gibt, wo klar dokumentiert ist, wie das System funktioniert, wie Kryptografie funktioniert und so weiter. Zweitens, es muss Open Source sein. Jeder muss in den Quellcode reingucken können und sehen können und sich davon sicherstellen können, dass die Daten auch nur so verwendet werden, wie angegeben. Drittens, es muss datensparsam sein. Also die Daten, die erfasst werden, sind minimal und sind auch nur die zum Zwecke, nämlich der Information an die Gesundheitsämter, auch notwendig sind. Und die dürfen eben auch nur von diesen Stellen eingesehen werden. Viertens, es muss barrierefrei sein. Also das meint beides. Einerseits, dass möglichst viele Geräte unterstützt werden, aber auch, dass es vor allem barrierefrei im Sinne ist von Menschen zum Beispiel, die Sehbehinderung haben, dass sie das auch nutzen können. Und fünftens, dass natürlich die Daten auch nur innerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden. Das sind die fünf Forderungen, die, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind. Die gibt es einerseits zu klären. Andererseits gilt es zu klären, dass die Gesundheitsämter wirklich entlastet werden. Und dann müssen die Bundesländer erklären, wie sie dann zu ihrem Schluss gekommen sind.
Das sagt Henning Tillmann. Er ist Co-Vorsitzender von D64, Zentrum für digitalen Fortschritt. Vielen Dank für das Gespräch. Halten wir fest, digitale Nachverfolgungs-Apps wie Luca können die Gesundheitsämter in Zukunft bei der Kontaktverfolgung unterstützen. Aber wir sollten auch nicht zu viel Hoffnung damit verbinden, dass damit automatisch eine schnelle und langfristige Lockerung der Maßnahmen möglich ist. Aber die Apps können im Kampf gegen die Pandemie helfen. Die Politik hätte aber schon viel schneller und rechtzeitiger auf den Einsatz solcher digitalen Hilfsmittel setzen können und auch sollen. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung finden Sie auch als Podcast unter hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.